NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Ex-FBI-Chef Comey sagt vor dem US-Senatsausschuss aus. Großbritannien wählt ein neues Parlament. Die Attentäter von Teheran waren Iraner. Außenminister Gabriel besucht Libyen. Nordkorea testet erneut Raketen. Und der jüngste ARD-Deutschland-Trend. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Alle großen US-Fernsehsender übertragen live. In Bars und Kneipen gibt es Public Viewing. Die sozialen Medien werden zum Forum heißer Debatten. Doch nicht um das Football-Endspiel Super Bowl oder um die Oscar-Verleihung geht es heute, sondern um ein ernsthaftes politisches Thema. Ist das Verhalten von Präsident Trump gegenüber dem von ihm entlassenen FBI-Chef Comey als Behinderung der Justiz zu werten? Oder waren Trumps Gespräche mit Comey über dessen Russland-Ermittlungen und die Folgen der Entlassung Comeys völlig in Ordnung? Schon gestern wurde eine schriftliche Erklärung Comeys veröffentlicht und je nach politischer Perspektive unterschiedlich beurteilt. Heute um 16 Uhr begann die Befragung Comeys vor dem Senatsausschuss. Über den Anfang berichtet Martin Ganselmeier.
Gleich zu Beginn der mit Spannung erwarteten Anhörung des vor gut 4 Wochen entlassenen FBI-Direktors stellte der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat die entscheidende Frage. Hat Präsident Trump durch sein Drängen auf Einstellung der Ermittlungen gegen Michael Flynn versucht, die Arbeit der Justiz zu behindern? James Comey antwortete, das Vorgehen des Präsidenten habe er als sehr beunruhigend empfunden. Trump habe die Einstellung der Ermittlungen zwar nicht formal angeordnet, aber er habe die Worte des Präsidenten so verstanden, dass das Verfahren eingestellt werden solle. Es sei jedoch nicht seine Aufgabe, so Comey, zu beurteilen, ob sich der Präsident damit der Behinderung der Justiz schuldig gemacht habe. Diese Frage müsse Sonderermittler Robert Mueller klären. Deutlicher war Comeys Kritik an der Art und Weise, wie Trump seine Entlassung begründet hatte. Die von Trump und seiner Regierung angeführten Erklärungen hätten ihn zunächst verwirrt und zunehmend in Sorge versetzt, so Comey. Durch Trumps Kritik an seiner Person und an der Arbeit des FBI habe er sich diffamiert gefühlt. Schließlich habe der Präsident in einem Fernsehinterview zugegeben, dass er wegen der Russland-Ermittlungen entlassen wurde. Comey betonte, es gebe keinen Zweifel daran, dass Russland in die Präsidentschaftswahl eingegriffen habe. Allerdings habe es keine gefälschten Wählerstimmen gegeben. Erneut bestätigte Comey, dass während seiner Amtszeit in Sachen Russland-Connection nicht gegen den Präsidenten persönlich ermittelt wurde. Der öffentliche Teil der Anhörung soll insgesamt 3 Stunden dauern. Anschließend wird die Sitzung hinter verschlossenen Türen fortgesetzt.
Soweit Martin Ganselmeier über die ersten Aussagen von Comey über dem US-Senatsausschuss. Ich bin jetzt verbunden mit Jan Bösche in Washington. Herr Bösche, auch Sie verfolgen die Aussage Comeys. Was war aus Ihrer Sicht bisher die wichtigste Aussage?
Sicherlich stand ganz am Anfang die Äußerung der Lüge, der Vorwurf der Lüge an die Trump-Regierung, was die Entlassung des FBI-Chefs anging. Das hat er offenbar sehr persönlich genommen. Er hat zwar gesagt, jeder Präsident hätte ihn jederzeit entlassen können, aber dass das Weiße Haus dann behauptet habe, das FBI sei in Unordnung und die Agenten hätten das Vertrauen in den Chef verloren, das sei eine Lüge, eine Diffamierung von ihm und des FBIs. Dann natürlich wichtig auch das Unbehagen, das der FBI-Chef offenbar immer dann fühlte, wenn er mit dem Präsidenten alleine war. Die Frage, warum der Präsident so oft mit ihm habe alleine sprechen wollen, was dahinter gesteckt hat und dann der Hinweis darauf, dass Trump in mehreren Facetten versucht hat, die Russland-Ermittlungen aufzuhalten, zu beschleunigen oder so schnell wie möglich aus dem Weg zu bekommen.
Und welchen Eindruck haben Sie jetzt von dieser Aussage? Belastet sie den Präsidenten eher oder entlastet sie ihn eher?
Ja, die Republikaner suchen natürlich die Fitzelchen, die Entlastung bedeuten. Zum Beispiel, dass wir nochmal wieder öffentlich gehört haben, dass nicht gegen den Präsidenten selbst ermittelt worden ist. Aber man muss sagen, unterm Strich, dass natürlich der frühere FBI-Chef in die Offensive gegangen ist. Er hat gesagt, ich habe Mitschriften unserer Gespräche. Er kann das Weiße Haus unter Druck setzen. Das Weiße Haus ist jetzt in der Defensive und muss sich weiter verteidigen. Das ist eine Position, die gerade Donald Trump nicht gerne hat.
Donald Trump wird ja die Aussage mutmaßlich auch verfolgen und er ist ja immer sehr schnell mit Twitter-Kommentaren. Hat er bereits reagiert?
Nein, er hat nicht reagiert bisher und das ist durchaus ungewöhnlich. Wir wissen, dass seine Mitarbeiter versucht haben, den Vormittag mit Gesprächen und Beratungen vollzuschreiben, sodass er keine Zeit hat, wirklich lange vor dem Fernseher zu sitzen. Außerdem wissen wir, dass sein Rechtsbeistand anschließend eine Äußerung tätigen will. Also offenbar hat er diesmal auf seine Berater gehört und hat die Finger vom Twitter gelassen.
Was würden Sie prognostizieren? Wie geht es weiter?
Ja, die Ermittlungen laufen weiter, auch in den Senatsausschüssen. Es gibt außerdem den Sonderermittler, der ja im Geheimen weiter ermittelt. Also die Sache ist schon längst nicht ausgestanden. Sicherlich werden wir jetzt Debatten haben über einzelne Äußerungen von FBI-Chef Comey. Aber dieses Thema Russland, diese dunkle Wolke, von der Donald Trump gesprochen hat, die ist auf jeden Fall lange noch nicht weg.
Und wie groß schätzen Sie die Gefahr eines Amtsenthebungsverfahrens ein?
Ganz ehrlich, das ist keine juristische Frage, das ist eine politische Frage. Das Amtsenthebungsverfahren braucht Mehrheiten in beiden Kongresskammern. Dort haben die Republikaner die Mehrheit. Und zurzeit sieht es nicht danach aus, dass sie gegen ihren Präsidenten stimmen wollen. Da gibt es sicherlich am Ende ganz praktische Erwägungen. Also zum Beispiel, wie sieht es aus bei den eigenen Wählern im eigenen Wahlkreis, ob ein Republikaner für ein solches Verfahren stimmen würde. Aber greifbar ist das noch nicht. Schauen wir mal, wie die Wahlen im nächsten Jahr dann ausgehen.
Soweit Jan Bösche aus Washington live zur Anhörung von Ex-FBI-Chef Comey. Ein knappes Jahr nach der Brexit-Abstimmung wählen die Briten heute ein neues Parlament. Premierministerin Theresa May hat die Wahl angesetzt, weil sie mit ihren konservativen Tories in allen Meinungsumfragen weit vor der oppositionellen Labour-Partei lag. Sie begründete die Neuwahlen damit, dass sie einen starken Rückhalt für die Brexit-Verhandlungen mit der EU brauche. Mittlerweile ist der Abstand zwischen Tories und Labour in den Umfragen geschrumpft und neben dem Brexit bestimmt nach den Anschlägen von Manchester und London die Frage nach der inneren Sicherheit die innenpolitische Diskussion in Großbritannien. Wie vor diesem Hintergrund der Wahltag verläuft, schildert aus London Silvia Tieks.
Very, very strange election.
Was für eine seltsame Wahl, stöhnt Ian im Norden Londons. Der 41-jährige Wirtschaftsprüfer hat gerade seine Stimme abgegeben. Eigentlich, sagt Ian, hat ihn weder Theresa May noch Jeremy Corbyn überzeugt. Fast wäre er zum ersten Mal im Leben nicht wählen gegangen.
I would have not voted probably for the first time, but I feel like you should vote, so I voted for the Conservatives.
Aber man soll doch wählen gehen, sagt Ian zu sich selbst, und am Ende habe er für die Konservativen gestimmt. Das Rentner-Ehepaar Peter und Milena hebt vor dem Wahllokal im Londoner Norden erstmal zu einer Lobeshymne an, allerdings nicht zugunsten der eigenen Regierungschefin.
We love Angela Merkel. Well, she's a very strong woman, a good leader.
Die Bundeskanzlerin sei eine sehr starke Frau, eine gute Führungspersönlichkeit, schwärmt Peter. Was nicht im Umkehrschluss heißt, dass das Londoner Ehepaar für Theresa May gestimmt hat. Im Gegenteil, Gattin Milena macht klar, sie hätte lieber eine Labour-geführte Regierung.
No, I'd rather have a Labour government.
Und so geht es noch bis in den späten Abend. Rund 47 Millionen registrierte britische Wähler müssen sich entscheiden. Für die amtierende konservative Regierung oder für die Herausforderer der Opposition. Letzte Umfragen geben wieder kein klares Bild. Nur eins. Theresa Mays Konservative liegen vorn. Mal haben sie ihren Vorsprung wieder ausgebaut. Mal ist er eng geworden zu Labour. Nicht einmal die britischen Buchmacher sind sich sicher, wie die Sache ausgeht. Rupert Adams vom Wettenanbieter William Hill kann auch erklären, warum.
Scottish Independence, that was that one. Then we had Trump.
Erst hatten wir das Unabhängigkeitsvotum in Schottland und dann kam Trump, sagt der Wettexperte. Beide Wahlausgänge haben die Buchmacher völlig falsch eingeschätzt. Genauso wie die Volksabstimmung zum Brexit. Jetzt sind die britischen Bookies vorsichtig geworden. Wer trotzdem heute auf ein Wahlergebnis wetten wollte, dem bot die Konkurrenz von Ladbrokes 20-1, dass Theresa May Premierministerin bleibt. Der junge Londoner Will hat sich schon so seine Gedanken gemacht, wie die Sache ausgehen könnte. Die größte Ironie wäre doch, sagt Will, wenn die Konservativen am Ende dieselbe Anzahl an Abgeordneten im Parlament hätten wie vor der Wahl.
Hey, the ultimate irony would be if the Conservatives got exactly the same amount of seats in Parliament.
Erste Prognosen, ob Theresa May tatsächlich ein zu großes Risiko eingegangen ist mit dieser vorgezogenen Neuwahl, die gibt es erst kurz nach 23 Uhr deutscher Zeit. Danach beginnt das Auszählen in den Wahlkreisen und am frühen Morgen stehen dann erste Ergebnisse fest. Alles Augenmerk richtet sich dann auf die Wahlkreise, wo es knapp wird für den einen oder anderen Kandidaten. Bis dahin unterhalten sich die Briten mit lustigen Bildern vom Wahlgang. Die Inselbewohner gewinnen der ganzen Sache doch einen gewissen Spaß ab. Auf Twitter und Instagram posten sie schon den ganzen Tag über Aufnahmen von ihren Babys und Hunden vor der Polling Station, also dem Wahllokal. Die entsprechenden Hashtags: Babies bzw. Dogs at Polling Stations. Das Ganze ist nur scheinbar unpolitisch. Viele Mütter und Väter haben die Bilder ihrer Kleinsten mit dem Zusatz versehen: Wir stimmen schließlich über ihre Zukunft ab. Die Hundebilder sollen wohl eher gute Laune verbreiten. Genauso wie der dritte Social-Media-Trend heute. Bilder von ausgefallenem Schuhwerk. Nachdem die Premierministerin bei der Stimmabgabe mit Leopardenfellschuhen gesichtet wurde, posteten Wähler Bilder von sich und ihren Wahltagsschuhen. Da sind hübsche Modelle dabei. Wer es mag, Hashtag Voting Shoes.
Die britische Premierministerin hoffte und hofft natürlich immer noch, sich von der heutigen Parlamentswahl ein starkes Mandat. Und das könnte sie bekommen, selbst wenn nicht so viele Briten ihre Stimme für die Konservativen abgeben, wie May das gerne möchte. Grund dafür ist das britische Mehrheitswahlrecht. Wie das funktioniert, schildert Stefanie Pieper.
The winner takes it all. In jedem der 650 Wahlkreise gewinnt der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereint. Die Stimmen für die Verlierer fallen unter den Tisch. Das ist das Prinzip des britischen Mehrheitswahlrechts, auch genannt First Past the Post. Dies begünstigt die beiden großen Parteien, die Konservativen und die Labour Party, und benachteiligt die kleineren, etwa die Liberaldemokraten, die Grünen und die Anti-EU-Partei UKIP. Jeder Wähler kann auf dem Wahlzettel nur ein Kreuz machen, anders als in Deutschland, wo es eine Erststimme für den Direktkandidaten und eine Zweitstimme für die Sitzverteilung gibt. Wahlsieger in Großbritannien ist die Partei, die die meisten Unterhausmandate gewinnt. Erreicht sie mindestens 326 Sitze, hat sie eine absolute Mehrheit. Das reine Mehrheitswahlrecht erschwert es, aus den Umfragewerten zu kalkulieren, welche Partei wie viele Unterhaussitze erringen wird. 2011 haben sich die Briten in einem Volksentscheid dagegen ausgesprochen, das Mehrheitswahlrecht durch eine Form des Verhältniswahlrechts zu ersetzen.
Theresa May möchte sich durch diese Parlamentswahl ein starkes Mandat für die Brexit-Verhandlungen holen. Am 19. Juni sollen diese Brexit-Verhandlungen beginnen und May hat vor den Wahlen klargestellt, dass sie hart verhandeln will. Frage an Ralf Siener in Brüssel. Worauf hat sich denn die EU nun für die anstehenden Brexit-Verhandlungen eingestellt?
Die EU hat sich eingestellt darauf, dass, sollte Theresa May die Wahl gewinnen, sie es voraussichtlich nur mit einer knappen Mehrheit tut, jedenfalls mit einer knapperen als erwartet. Das heißt, man richtet sich hier in Brüssel auf eine geschwächte Verhandlungspartnerin ein, auf eine Frau, die an Autorität in ihrer eigenen Partei bei den Tories durch einen vergleichsweise schwachen Wahlkampf verloren hat. Und das erfüllt die EU hier nicht mit Schadenfreude, das Verhandlertrio aus dem Parlament, der Kommission, dem Rat, sondern ganz im Gegenteil eher mit großer Sorge, weil man sich sagt, jemand, der hier geschwächt antritt, hat deutlich weniger Verhandlungsspielraum und deutlich weniger Kompromissfähigkeit, als wir sie uns von Seiten der EU wünschen würden.
Und was würde das bedeuten zum Beispiel?
Das würde bedeuten, dass es gleich am Anfang sehr schwierig werden könnte. Die EU sagt ja, ein Schritt nach dem anderen. Erst der Scheidungsschritt und dann der Schritt hin zu Handelsverhandlungen. Und einen Handelsvertrag, den kann es erst geben, wenn Großbritannien ausgestiegen ist, also sozusagen ein Drittstaat. Vorher ist das rechtlich gar nicht möglich. Großbritannien will von der ersten Minute an auch über den Handel verhandeln. Und da sagt die EU, das geht nicht, darauf lassen wir uns nicht ein. Es wird also gleich von der ersten Minute an in Brüssel am 19. Juni schwierig werden. Und je unsouveräner der Verhandlungspartner ist, desto schwieriger wird gleich die erste Minute. Und was man hier in Brüssel befürchtet, ist ein Scheitern der Verhandlungen, dass schon im Herbst beide Seiten sagen könnten, es macht keinen Sinn. Wir bekommen noch nicht einmal einen Scheidungsvertrag hin.
Was würde das bedeuten, konkret die Verhandlungen scheitern?
Das wäre ein absolutes Desaster für die EU und vor allem für Großbritannien. Das würde bedeuten, dass das Vereinigte Königreich aus der EU herausfällt sozusagen, aus dem Binnenmarkt, aus der Zollunion, aber auch keinen Handelsvertrag mit der EU mehr hat, sondern mit der Europäischen Union nach den Spielregeln der Welthandelsorganisation verhandelt. Das heißt, es würde Zölle geben. Die Standards müssten alle neu ausgehandelt werden. Im Grunde genommen wäre Großbritannien gegenüber der EU so rechtlos wie ein Land wie Bangladesch. Es würde zurückfallen auf ein solches Niveau. Das würde den Handel extrem verkomplizieren, extreme Verluste für jeden einzelnen Briten bedeuten und für jeden einzelnen Europäer.
Ralf Siener über die Erwartungen und Befürchtungen in Brüssel angesichts des ungewissen Wahlausgangs in Großbritannien. Morgen früh wissen wir mehr, zumindest was den Wahlausgang angeht. Die Brexit-Verhandlungen beginnen dann am 19. Juni. Wenn die EU gespannt nach Großbritannien schaut, geht das politische Alltagsgeschäft in der Union natürlich weiter. Heute unter anderem mit dem Treffen der EU-Verkehrsminister in Luxemburg. Und da gab es gute Nachricht für Bundesverkehrsminister Dobrindt. Außer Österreich will sich nun offenbar niemand mehr der von ihm geplanten Pkw-Maut entgegenstellen. Das wurde bei einem Treffen von Mautgegnern gestern Abend deutlich. Wie Dobrindt darauf heute früh reagiert hat, berichtet aus Luxemburg Malte Pieper.
Alexander Dobrindt ist an diesem Morgen die Güte in Person. Er hat sich eines vorgenommen für diesen Tag, bloß nicht zu dick auftragen, war der gestrige Abend doch ein voller Erfolg für ihn. Die Reihen der Mautgegner haben sich gelichtet und so baut sich Dobrindt vor den wartenden Journalisten auf und gibt den Verständnisvollen.
Ja, man kann die Österreicher möglicherweise an der Stelle nicht überzeugen, aber ich appelliere da einfach an die Fairness, dass das, was ganz selbstverständlich in Österreich seit vielen Jahren ist, übrigens richtigerweise eingeführt worden ist, nämlich ein Mautsystem, das sollte man doch seinen Nachbarländern auch zugestehen.
Dazu ein milder Blick. Ganz anders Dobrindts Counterpart, Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried. Der muss sich schon ziemlich zusammenreißen. Sein Dauerlächeln wirkt inzwischen ziemlich gequält. Ist er doch der Einzige, der in jedem Fall noch vor den Europäischen Gerichtshof ziehen will, um die Pkw-Maut in Deutschland noch zu stoppen.
Meine Aufgabe ist es, die Österreicherinnen und Österreicher zu vertreten. Sie werden diskriminiert, deshalb werden wir klagen.
Seit Monaten hatte Leichtfried an einer Allianz gegen die Maut gebastelt. Waren anfangs noch so gut wie alle Nachbarländer Deutschlands an Bord, wurden es zunehmend weniger. Gestern Abend dann sprang ziemlich theatralisch Tschechien noch ab und schlug sich demonstrativ auf die Seite Dobrindts. Belgien musste eingestehen, im Dauerstreit seiner Regionen und Gebietskörperschaften keine Meinung zustande zu bringen. Und die Niederlande sowie der Gastgeber Luxemburgs Verkehrsminister François Bausch wollen sich lieber von der EU-Kommission noch einmal erklären lassen, warum das geänderte deutsche Mautmodell plötzlich europarechtskonform sein soll.
Ich glaube, es ist wichtig, dass im Grunde die Kehrtwende der Kommission auch schriftlich begründet wird. Das heißt, ich werde einen Brief schreiben an die Kommission, an Kommissarin Bulc, damit sie mir das schriftlich auch erklärt.
Die Niederlande und Luxemburg halten sich damit zumindest die Hintertür für eine Klage offen. In monatelangen Geheimgesprächen hatte die EU-Kommission im vergangenen Jahr Bundesverkehrsminister Dobrindt zu einigen Änderungen bewegen können. Nun wird mehr auf den Schadstoffausstoß der Autos geachtet und es gibt eine Art Kurzzeitvignette. Im Kern bleibt es aber dabei, dass unter dem Strich nur die Ausländer zahlen müssen. Die Deutschen bekommen die Maut ja über die Kfz-Steuer zurück. Das alles kann Österreichs Verkehrsminister Leichtfried nicht nachvollziehen. Und liefen die letzten Gespräche schon nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, den passenden Poesiealbumspruch für seine Klage hat er dennoch zur Hand.
Selbst wenn wir alleine dastehen würden, wir tun das Richtige. Und wenn man das Richtige tut, ist man am Ende nie alleine.
Nach einem formalen Vermittlungsverfahren, das jetzt vorgeschrieben ist, will Leichtfried in gut 3 Monaten seine Klage beim EuGH einreichen. Rechtzeitig vor den Parlamentswahlen in Österreich. Seinem deutschen Kollegen ringt das alles nur noch ein Lächeln ab. Denn wie gesagt, für Alexander Dobrindt ist ja heute der Tag der Güte. Doch auch an dem hat er eine klare Botschaft im Gepäck für Wien.
Wir sehen der Klage absolut gelassen entgegen. Die deutsche Maut wird eingeführt. Die Ausschreibungen dafür beginnen auch gerade jetzt.
Von daher sehe er allem gelassen entgegen, so Dobrindt.
Der Bundesverkehrsminister sieht sich auf der Maut-Siegerstraße. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Wir haben alles unter Kontrolle. So versucht der iranische Geheimdienst heute am Tag nach dem doppelten Daueranschlag in Teheran die Menschen im Land zu beruhigen. Nach jüngsten Angaben starben bei den Anschlägen im iranischen Parlament und am Mausoleum von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini 22 Menschen, darunter die 6 Attentäter. Die Terrormiliz IS hat sich zu dem Anschlag bekannt, aber noch werden die Hintergründe ermittelt. Gleichzeitig zeigt sich die iranische Führung empört über die Reaktion von US-Präsident Trump auf den gestrigen Anschlag. Christian Buttgereit berichtet.
Trump hatte dem Iran nach dem Doppelanschlag mit 13 Toten kondoliert und gesagt, er habe für die Opfer gebetet. Dann allerdings fügte er hinzu, Staaten, die den Terrorismus fördern, riskieren, selbst Opfer des Bösen zu werden, das sie unterstützen. Ein Satz, der offenbar einen wunden Punkt im Iran trifft. Der iranische Außenminister Javad Zarif schimpfte daraufhin im Kurznachrichtendienst Twitter über eine, so wörtlich, widerliche Erklärung des Weißen Hauses. Das iranische Volk weise derartige US-Freundschaftsbekundungen zurück. Glaubt man den Offiziellen im Iran, wie etwa Parlamentspräsident Ali Larijani, sieht sich der Iran tatsächlich als Bollwerk gegen Terrorismus.
Die Anschläge zeigen, dass die Terroristen Unruhe stiften wollten. Ausgerechnet hier im Iran, einem aktiven und erfolgreichen Zentrum im Kampf gegen den Terrorismus. Sie wollten unseren Eifer stoppen. Letztendlich haben die Sicherheitskräfte mit ihnen aufgeräumt und, so Gott will, auch mit dem Problem.
Dann rufen die Abgeordneten im Chor: Tod den Amerikanern. Nun wissen auch die Iraner, dass die Attentäter keine Amerikaner waren, sondern, wie sich im Nachhinein herausstellte, Iraner im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat. Jedoch warfen die Revolutionsgarden Saudi-Arabien und den USA vor, in den Doppelanschlag verwickelt zu sein. Dass US-Präsident Trump kurz zuvor eine der reaktionärsten Regierungen der Region besucht habe, habe den IS zu diesem Anschlag ermuntert, heißt es sinngemäß von der einflussreichen iranischen Elitearmee. Die iranischen Sicherheitsbehörden haben heute ihre Kontrollen verstärkt. In den U-Bahnen und auf den Straßen patrouillieren mehr Polizisten als sonst. 6 Verdächtige wurden festgenommen. Es wird geprüft, ob sie an der Vorbereitung der Anschläge beteiligt waren. Für Unruhe hatte heute Morgen ein Motorradfahrer in Teheran gesorgt. Er hatte an einer Bushaltestelle 16 Frauen mit Säure überschüttet. Die Tat hat aber offenbar keinen terroristischen Hintergrund.
Der schiitisch geprägte Iran einerseits und das sunnitische Saudi-Arabien andererseits, sie sind die beiden großen gegnerischen Kräfte im Mittleren Osten. Auch bei der Krise um Katar spielt diese Rivalität eine Rolle. Nachdem Saudi-Arabien und andere Golfstaaten am Montag überraschend die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen haben, wirbt die Bundesregierung, wie auch andere europäische Staaten, um eine Lösung im Dialog. Gestern traf sich Bundesaußenminister Gabriel in Berlin mit dem saudischen Außenminister. Morgen wird er in Wolfenbüttel seinen Amtskollegen aus Katar empfangen. Heute aber war Gabriel überraschend nach Libyen gereist. Worum es dabei ging, berichtet Anna Osius.
Es war ein buchstäblicher Überraschungsbesuch. Aus Sicherheitsgründen wurde die Reise von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel nach Libyen vorher nicht öffentlich gemacht. Gabriel besichtigte in Tripolis ein Internierungslager, eine der Unterkünfte für hunderte Flüchtlinge, vor allem aus dem südlichen Afrika, die sich in wackeligen Booten auf die Reise nach Europa machen wollten und jetzt in Libyen festsitzen. 650 Menschen auf engstem Raum zusammengefercht, dünne Matratzen auf Steinboden. Doch das Lager, das Gabriel besuchte, zählt noch zu den Besseren im Land. Anderswo seien die Zustände noch schlimmer. Fürchterliche, finstere Gefängnisse, so Gabriel wörtlich.
Es gibt dort, wo die Regierung die Lager nicht kontrolliert, gibt es richtig finsteren Menschenhandel. Dort gibt es schwere Gewalt, es gibt immer wieder Tote. Und es gibt Menschen, die absolut abgemagert sind.
Nach Schätzung der Internationalen Organisation für Migration leben zwischen 700.000 und 1 Million Flüchtlinge in Libyen und hoffen auf eine Überfahrt nach Europa. Was in Libyen geschehe, sei Sklavenhandel der Neuzeit, sagte Gabriel und sicherte 3,5 Millionen Euro zusätzlich für die Flüchtlingshilfe zu. Das Geld werde an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen überwiesen, hieß es. Der UNO-Sondergesandte für Libyen, der deutsche Diplomat Martin Kobler, betonte:
Es ist das reichste Land, das Land mit den reichsten Ölvorkommen Afrikas. Deswegen ist es so unerträglich, diese Verhältnisse hier zu sehen.
In dem Bürgerkriegsland herrscht seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi 2011 Chaos. Unterschiedliche Milizen ringen um die Macht im Land. Es gibt 3 Regierungen, die sich gegenseitig nicht anerkennen. Menschenhändler machen sich das Chaos im Land zunutze und schmuggeln massenhaft Flüchtlinge über die kaum kontrollierte Südgrenze des Landes, um sie dann auf Boden Booten weiter nach Europa zu schleusen. Allein in diesem Jahr sind bislang mehr als 60.000 Flüchtlinge über Libyen nach Europa gekommen. Das sind fast 30% mehr als im Vorjahreszeitraum. Rund 1.700 Menschen sind bei der Überfahrt auf dem Mittelmeer gestorben.
Anna Osius über den Besuch von Bundesaußenminister Gabriel in Libyen. Die Europäische Union hat entsprechend Vorgaben der Vereinten Nationen beschlossen, ihre Sanktionen gegen Nordkorea auszuweiten. Und dazu gehören Handels- und Reisebeschränkungen. Die internationale Staatengemeinschaft versucht, Nordkorea auf diese Weise von seinem Raketen- und Atomprogramm abzubringen. Doch in der vergangenen Nacht hat Nordkorea erneut Raketen getestet. Jürgen Hanefeld berichtet.
Diesmal war es ein ganzes Bündel von Raketen, das bei Tagesanbruch von der nordkoreanischen Ostküste aus abgefeuert wurde. Die Geschosse landeten nach Angaben aus Südkorea nach etwa 200 Kilometern im Meer. Wie viele es waren und von welchem Typ, steht noch nicht fest. Der südkoreanische Generalstab vermutet, es könnte sich um Marschflugkörper gehandelt haben, die gegen Schiffe eingesetzt werden. Es war der 5. Raketentest Nordkoreas seit dem Amtsantritt des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in am 10. Mai. Moon hat signalisiert, er wolle mit Machthaber Kim Jong-un ins Gespräch kommen, um die militärischen Spannungen zwischen den beiden Koreas abzubauen. Der letzte Raketentest Nordkoreas liegt nur 11 Tage zurück. Ende Mai war eine Kurzstreckenrakete in Gewässern der japanischen Wirtschaftszone gelandet.
Die Fluggesellschaft Air Berlin hat bei den Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und Berlin eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags gestellt. Air Berlin ist hoch verschuldet und heute hat sich eine Perspektive zerschlagen, die dem Unternehmen hätte nützen können. Der Plan für einen gemeinsamen Ferienflieger von TUI und dem Air Berlin-Partner Etihad, er ist gescheitert. Wolfgang Kurz.
Die Verhandlungen zwischen TUI und Etihad verliefen schon länger schleppend. TUI war aber bis zuletzt offenbar zuversichtlich, dass das Joint Venture zustande kommen wird. TUI-Chef Yusen hatte immer wieder gesagt, er sehe keinen Grund zur Eile. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit. Doch die gemeinsame große Touristikfluggesellschaft ist nun vom Tisch. Air Berlin, Großaktionär Etihad, wollte den Ferienflieger ursprünglich durch das geplante gemeinsame Touristikgeschäft mit TUI, Fly und Niki aus der Krise führen. Aber schon vor einiger Zeit mussten führende Manager Etihad verlassen. Nachfolger gibt es noch nicht. Der zukünftige Kurs von Etihad ist unklar. Ein TUI-Sprecher erklärte, das Unternehmen werde die Tür für weitere Gespräche nicht zumachen. TUI bleibe offen für eine Partnerschaft oder die Gründung von Gemeinschaftsunternehmen. TUI-Vorstand Ebel verwies auf Überkapazitäten im deutschen Luftverkehr. Das Unternehmen werde die Neupositionierung der TUI-Fly weiter vorantreiben. Das heißt dann wohl auch, TUI wird sich nun nach anderen möglichen Partnern umsehen. Und die TUI-Fly-Beschäftigten müssen sich weiter auf unruhige Zeiten einstellen.
Die Briten wählen heute ein neues Parlament. Wir haben ausführlich berichtet. Und wie würden die Deutschen wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Das ist die regelmäßige Frage im ARD-Deutschland-Trend. Und dieser Trend ist immer noch und immer wieder zurzeit positiv für die Bundeskanzlerin und die Union. Diesmal haben die Meinungsforscher von Infratest DIMAG aber auch nach dem Vertrauen der Deutschen in die USA gefragt. Und das Ergebnis ist eher erschreckend. Ellen Eni.
So kritisch haben die Deutschen die USA noch nie gesehen. Nur 21% der Befragten halten die Vereinigten Staaten für einen Partner, dem man vertrauen kann. Das sind 8 Punkte weniger im Vergleich zu April. Und mit diesem Tiefstwert befinden sich die USA auf demselben Niveau wie Russland. Auch diesem Land vertraut nur jeder 5. Deutsche. Das hat eine Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend ergeben. In der Liste der beliebten Politiker erreicht Angela Merkel ihren besten Wert seit August 2015, also vor ihrem berühmten Satz, wir schaffen das. 64% der Befragten sind mit der Arbeit der Kanzlerin zufrieden, 1 Punkt mehr als im Vormonat. Der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz hingegen verliert im Vergleich zum Vormonat 6 Punkte und erreicht mit 36% Zustimmung den niedrigsten Wert, der für ihn im Deutschlandtrend bisher gemessen wurde. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 38%, 1 Punkt mehr als im Vormonat. Die SPD verliert 3 Punkte und kommt auf 24%. Die Grünen verlieren 1 Punkt und landen bei 7%. Die Linke verbessert sich um 1 Punkt und kommt auf 8%. Die FDP verbessert sich um 2 Punkte und landet bei 10%. Die AfD verschlechtert sich um 1 Punkt und landet bei 9%. Alle Ergebnisse des Deutschlandtrends heute Abend in den Tagesthemen im Ersten.
Soweit der ARD Deutschlandtrend und soweit die Informationen im Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.